Casey.
The Dolphins win the football game.
Casey. Intercepted
by Minka Fitzpatrick.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, die jetzt ein paar Tage näher sind am Draft Day, um ihren neuen zukünftigen Quarterback zu picken. Und wenn es jetzt heißt Dolphins Drive, dann heißt es, das mache nicht nur ich alleine, sondern heute ist der Tobi mit dabei.
Hallo Tobi. Wunderschönen guten Tag, Morgen, Nacht, was auch immer.
Ja, und da wir jetzt eigentlich, wir sind nur zu zweit, der Micho ist im Karneval verloren gegangen. Oder auch nicht, ja. Und wir werden euch heute ein bisschen durch die News führen und dann werden wir uns ein bisschen dem NFL Combine widmen, der zwar heute ist Donnerstag, in wenigen Stunden beginnt. Also wenn ihr das hört, hat er schon begonnen. Aber ihr seid dann immer quasi mittendrin. So würde ich das mal behaupten. Es ist nicht zu spät, darüber zu reden. Oder, Tobi?
Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon kurz angerissen, aber dann wurde es leicht zu lang und dann haben wir uns gedacht, wir machen es diese Woche. Und wie gesagt, es geht ja auch noch bis Montag einschließlich.
Richtig. Kurz geteasert, um dann doch nichts zu machen. Richtige genau. Werbeprofis.
Ja.
Gut, dann steigen wir einfach mal ein in die News. Und da gab es diese Woche bei den Dolphins durchaus nicht wenig. Wir haben nämlich ein paar Coaches-News. Also es geht nicht um Brian Flores, aber es geht um ganz viele Positional-Coaches und Assistenten. Und zwar haben wir Lemuel Jean-Pierre als Assistent-Coach der O-Line eingestellt, der Steve Marshall, unseren O-Line-Coach, da unterstützen wird. Jean-Pierre hat bei den Raiders gespielt und bei den Seahawks in den letzten Jahren, wenn ich richtig informiert bin. Und ich denke, das ist jetzt, man versucht da einen Spieler, der in der NFL gespielt hat, jetzt ans Coaching zu bringen. Das ist mein Eindruck, Tobi. Was sagst du dazu?
Genau, der soll das Bindeglied sein zwischen den Spielern und unserem O-Line-Coach, der ja schon etwas betagter ist. Um es mal freundlich auszudrücken.
Das hast du nett ausgedrückt.
Danke.
Gut, dann haben wir in der Secondary haben wir Gerald Alexander, der unser Defensive Backs Coach jetzt offiziell ist, und Anthony Campanile, der offiziell unser Linebacker Coach ist. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir über die beiden doch vor einem Monat oder so schon gesprochen?
Über Gerald Alexander auf jeden Fall. Über Campanile weiß ich jetzt nicht, aber unser DB-Coach, unser neuer, passte halt ins Bild der Lehrerfigur, der den jungen Spielern, so wie sich die Secondary wahrscheinlich im nächsten Jahr relativ darstellen wird, auch was beibringen kann. Er kommt halt vom California College, glaube ich, und hat da sehr gute Arbeit geleistet und gilt auch in Fachkreisen als sehr guter Mann.
Gut, dann lass uns zumindest, wenn wir über Anthony Campanile noch nicht gesprochen haben, zumindest kurz über ihn sprechen. Und zwar hat er letztes Jahr noch am College Linebackers gecoacht, und zwar bei Michigan. Und vorher war er bei Boston College, Rutgers und Don Bosco vorher noch. Also so alle so ein paar Jahre hat er mal gewechselt. Und Tobi, was erwartest du von ihm, von dem 37-Jährigen?
Na, ich denke, er wird eine spannende Aufgabe haben. Die schon guten Linebacker, die Miami hat, noch mal einen Schritt weiter voranzubringen. Und ich meine, bei so einigen Stationen seiner Karriere klingelt es natürlich dann in den Ohren. Da kann man dann verschiedene Querverbindungen ziehen. Und man muss auch sagen, auch der ist ein sehr guter Mann und passt ins Bild.
Oh, Mensch, was bei uns alles ins Bild passt, das ist ja schon.
Man könnte fast einen Plan dahinter erkennen.
Ja, irgendwie, also wir haben, glaube ich, auch, also ich glaube, so in dieser Range irgendwie, so diese Mid-40er, da haben wir auch keinen Coach.
Ey, entweder wir haben ganz junge oder ganz alte.
Ja, was anderes machen wir einfach nicht. Nee. So, wen wir dann noch haben, ist Rob Leonard, der von den Outside Linebackern zum Assistenzcoach der Defensive Line gemacht wurde. So, jetzt ist das natürlich ein Wechsel von OLB zu D-Line. Tobi, siehst du dahinter eine Verbindung oder ist das einfach nur eine Verschiebung, die keinerlei weitere Bedeutung hat im Coaching-Staff?
Naja, es ist eine Verschiebung. Sie hat aber auf jeden Fall eine Bedeutung, weil unsere Außenlinebacker und unsere Defensive Ends sollen ja flexibel mehrere verschiedene Rollen im Spiel und im neuen System von Flores übernehmen können. Das wurde ja schon im letzten Jahr so angedeutet, aber wir kommen immer wieder auf ihn zurück. Charles Harris, er konnte das ja nicht so ganz umsetzen.
Wie Michael jetzt sagen würde, die haben ja gesagt, dass ihm diese Umstellung in die Karten spielt, aber er hat trotzdem keine Leistung gezeigt.
Ja, richtig. Das würde Micho wahrscheinlich sagen. Und er hat damit auch recht. Leider. Ja,
ich weiß nicht, vielleicht hat er doch noch seinen Breakout hier.
Ja, jetzt wo Devante Parker seinen Breakout hier hatte, man ja. steht vor der Saison, das kann man ja jetzt nicht mehr sagen.
Ich denke, ungewohnt. Es wird großartig. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt einfach mal zu einem Coach, der leider nicht mehr bei uns ist. Und zwar war das sogar unser Assistant Head Coach, einer davon. Und zwar Carl Dorrell, der unser Wide Receiver Coach war. Der ist jetzt Head Coach geworden an der University of Colorado. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ist natürlich schon bitter für uns, weil das war schon kein schlechter, würde ich mal behaupten.
Das ist richtig. Vor allen Dingen, er wurde erst zum Assistant Head Coach gemacht und ich glaube, zwei Tage später hat er dann offiziell das Jobangebot von Colorado angenommen. War jetzt vom Zeitpunkt her ein bisschen doof, aber wenn der Name, der jetzt so ein bisschen durch die Gazetten in Miami geistert, als Nachfolger kommt, wäre ich jetzt auch nicht unzufrieden. Das ist nämlich der Wide Receiver Coach von Ohio State, Brian Hartline. Der ein oder andere möge sich an ihn erinnern. 6 Jahre, glaube ich, bei Miami Wide Receiver gespielt. Ich meine, 8 bester Receiver der Franchise-Geschichte.
Das kommt wohl hin. Wenn man sich jetzt mal die Ohio State Receiver anschaut, ist das nicht so schlecht gewesen.
Ja, man könnte sich, wenn man gerade beim Combine sich betrifft oder im Draft, sich den Namen KJ Hill mal merken. In der tiefen Wide Receiver Klasse sticht er nicht heraus, aber er ist schon ein sehr guter Mann.
Richtig. So, jetzt haben wir zumindest die Coaches mal abgehakt und dann gibt es noch eine News, die die Dolphins auf jeden Fall auch betrifft, zwar alle 31 anderen Teams auch. Das ist sowas, was jetzt unter die Kategorie Roundup von Micho fallen würde. Aber Tobi, keine Angst, ich werde jetzt nicht die Fragen stellen, welches Teile des CBA besser sind oder welche du besser findest, so wie Micho das jetzt machen würde. Ja, dieses Entweder-Oder-Spiel. Sondern erzähl doch einfach mal, welche News es zum CBA und wofür CBA überhaupt steht, geht.
Also, das CBA ist ja das Collective Bargaining Agreement. Das ist die Vereinbarung zwischen Owner, Liga und Spielergewerkschaft, das so alle paar Jahre mal ausgehandelt wird. Das aktuelle CBA läuft noch dieses Jahr und liefe danach aus. Sie sind jetzt seit, ich glaube, knapp einem Jahr dran, sich immer in verschiedenen Runden zu unterhalten und verschiedene Dinge auszuarbeiten. Der Vorschlag der Liga und der Owner liegt jetzt auf dem Tisch. Der wurde in der letzten Woche an ein Gremium von Spielervertretern weitergegeben, die darüber zu entscheiden hatten, ob dieser Vorschlag gut genug ist, um ihn an die Spieler weiterzugeben, dass die entscheiden können, so wie es jetzt momentan passiert, oder ob sie ihn gleich ablehnen. Also vieles geisterte ja schon durch die Zeitung und durch die Gazetten. Es geht in erster Linie darum, dass es ein Spiel mehr geben soll, dafür ein Preseason-Spiel weniger, dass es ein Playoff-Team mehr geben soll pro Conference, dass dafür aber auch nur noch ein Team quasi spielfrei hat und es dann 3 Wildcard-Games gibt. Das Geld soll natürlich steigen, aber auf der anderen Seite soll auch der Anteil des Geldes, der an die Spieler ausgeschüttet werden soll, steigen. Ich glaube auf, ich meine 48,5 oder so, ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall liegt der Vorschlag jetzt bei jedem Spieler der NFL und die können jetzt abstimmen. Eine Ablehnung ist vor allen Dingen bei den Spielern zu sehen, die viel verdienen, weil die haben da nicht so viel von. Besonders mehr davon haben die Spieler, die jetzt zum Beispiel das Minimum kassieren und oder rund um die Roster-Spots 50 bis 55 liegen, weil durch mehr Spiele würde natürlich automatisch auch die Rostergröße der einzelnen Franchises ansteigen und das gäbe eine größere Jobsicherheit für einige Spieler. Und von daher gilt es als nicht gerade unwahrscheinlich, dass dieser Vorschlag durchgewunken wird, obwohl sich so Größen wie Brian Bulaga, Aaron Rodgers oder Richard Sherman schon stark dagegen ausgesprochen
haben. J.J. Watt auch, da habe ich es auch auf Twitter gelesen. Ja, diese 48,5%, die du angesprochen hast, das ist quasi das, was diese Verträge der NFL mindestens garantieren müssen, was sie dem Spieler auszahlen, oder wie ist das zu verstehen?
Ja, in erster Linie ist das so zu verstehen, dass eben die Gelder unter den Spielern aufgeteilt werden. Das CBA besagt ja auch, dass da sind wir beim Salary Cap Floor, das hatte ich im letzten Jahr schon mal angesprochen, dass 89% des Cap Space in einem Zeitraum von 4 Jahren, die das CBA läuft, an die Spieler ausgeschüttet werden muss. Da hat die eine oder andere Franchise noch ein bisschen was zu tun. Unter anderem Indianapolis muss noch reichlich ausgeben. Aber das mal nur so. Da guckt die Spielergewerkschaft schon deutlich drauf, dass das Geld, was durch die Liga umgesetzt wird, nicht nur bei den alten weißen Herren landet.
Es sind nicht nur alte weiße Herren.
Okay, stimmt. Ich glaube, es ist einer.
Ja.
Keiner, der nicht so in dieses Roster passt.
Ja, der geilste Typ überhaupt. Gut, okay, dann eine andere Frage zum Thema Cap Space dann. Entwickelt der sich ganz normal weiter oder gibt es eine neue Cap Space Regelung auch?
Wenn das CBA angenommen wird, was dann ab 2021 gültig wird, dann ist davon auszugehen, durch die gestiegenen Verträge und die massiv gestiegenen Einnahmen, die Owner und Liga mit der NFL haben, ist auch davon auszugehen, dass der Cap Space deutlich ansteigen wird. Das heißt, dass da auch deutlich mehr Geld verdient werden kann.
Okay, cool. Also gut, das sind jetzt
schon mal cool, vor allen Dingen für diejenigen zukünftigen Großverdiener, deren Verträge nach dieser Saison auslaufen. Scheiße für die Leute, die jetzt gerade erst frisch ihren 5-Jahres-Vertrag abgeschlossen haben und dann von dieser Regelung erst später profitieren könnten.
Ja, okay, aber es ist ja schön zu sehen, dass man sich vorzeitig vermutlich einigen wird und dass es kein Holdout geben wird.
Also, nein, davon ist nicht auszugehen und das ist die Möglichkeit besteht zwar, aber nahezu keiner der Experten rechnet damit, dass es sowas nochmal geben, also in naher Zukunft geben wird.
Das empfinde ich als durchaus positiv für den allgemeinen NFL-Fan.
Naja, ne? Du hast ein Spiel mehr.
Ne? Richtig. Ja gut, also mir ist das ja egal. Ich meine, wir haben ja diese Saison haben wir ja jetzt sowieso eine Bye-Week in der ersten Runde der Playoffs.
Naja, das sowieso.
Also von daher
betrifft
uns die Regel sowieso weniger.
Nee, das stimmt schon.
Aber wenn wir jetzt 17 Spiele haben, ist schon raus, wie sich das 17. Spiel definiert. Also spielt man gegen den Gegner aus der anderen Conference oder
nein,
wie stellen sich die Leute das vor?
Dadurch, dass dieser Vorschlag von 17 Spielen noch gar nicht durchgewunken ist, hat sich da die Liga auch noch gar keine Gedanken drum gemacht, was das sein soll. Man hat sich auch keine Gedanken darum gemacht, ob das 17. Spiel nicht auf einem neutralen Platz stattfinden soll, ob das jetzt vielleicht sogar ein International Game sein wird und wie das alles so vonstatten geht, das weiß man alles nicht.
Das die kommt Idee noch. Ist gar nicht mal so scheiß, also nicht so schlecht, aber also ich bin ja grundsätzlich kein Fan von dieser International Series, auch wenn ich nach London fliege. Aber ich bin da wirklich kein Fan von, weil ja, die Leute draußen wissen es ja, ich bin ja auch Bundesliga-Fan, du ja auch. Und ja. Ich fände es jetzt ziemlich bescheiden, wenn Dortmund ein Spiel in der Saison in, keine Ahnung, in Peking oder in Toronto oder in Chicago machen würde.
Also, ja, fände ich jetzt auch nicht so dolle. Und naja, wir nehmen es mit, aber naja, besonders toll finde ich es nicht. Und die Idee oder die Entwicklung, dass Jacksonville so langsam zu so einer London-Franchise mutiert, finde ich auch nicht gerade toll. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, finde ich auch bescheiden, weil auch für die Fans ist es einfach. Ich meine, okay, wenn es zwei Spiele sind, ein Auswärts- und ein Heimspiel, dann geht das sogar noch. Also ich meine, dann kannst du halt einen coolen zweiwöchigen London-Urlaub oder zehntägigen London-Urlaub machen. Ist zwar teuer, aber cool. Mögen tue ich trotzdem nicht, aber es ist schon entspannt halt, wenn du jetzt aus den USA für 5 Tage rüberfliegst.
Ja, maximal. Einige fliegen ja auch nur für 3. Ne? Also,
ja, stimmt voll.
Relativ gut. Kurz.
Ich glaube, ich habe erstmal zum CBA keine großartige Frage mehr. Du hast dir selber die Fragen gestellt und beantwortet, das finde ich mal gut, ja. Das erspart mir dann Arbeit, nochmal nachzufragen. Danke dafür.
Wir werden auf diese ganzen Dinge und auf diese ganzen Geschichten aber in der irgendwann in nächster Zeit kommenden Sonderfolge zu Salary Cap, CBA und sowas nochmal genauer eingehen. Wenn unsere Hörer das also interessiert oder wenn ihr da Fragen habt, ihr kennt die Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Facebook, Twitter, Instagram, was auch immer.
Schreibt also, Tobi Briefe. Ja,
ich freue mich auch über Briefe.
Bei Tobi kriegt sowieso so viel Fanpost, von daher.
Mit Sicherheit.
Gut, reden wir einfach mal über den NFL Combine. Der NFL Combine ist eine jährlich im Februar stattfindende Veranstaltung der NFL. Deswegen heißt er auch der NFL Scouting Combine oder Scouting Combine oder NFL Combine. Und dort werden Spieler, die sich für den Draft angemeldet haben, eingeladen. Das Ganze findet in Indianapolis im Lucas Oil Stadium statt und ist eine Pre-Draft-Veranstaltung, so würde ich es beschreiben, und jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Pre-Pro-Day-Veranstaltung.
Oh, Gottes Willen, ja.
Da habe ich mir auch einen abgebrochen, ey.
Selber gegraben, du.
Ja, so ein Mist aber. Auf jeden Fall, also vor den Pro-Days der einzelnen Universitäten findet der NFL Combine statt und dafür muss man eingeladen werden. So, was machen die Spieler bei diesem NFL Combine? Sie machen Tests, sie lassen sich messen, sie reden mit den Teams, sie müssen einen Intelligenztest machen. Ja, das ist, glaube ich, so das große Ganze. Man testet die Leute auf Herz und Nieren. Habe ich was vergessen, Tobi? Also an dem Äußeren jetzt, bevor wir ins Innere einsteigen.
Also du könntest vielleicht noch mal erwähnen, dass es maximal 335 Spieler sind, die da auftauchen.
Ja gut.
Und dass sie das Ganze in verschiedenen Gruppen und verschiedenen Tagen aufgeteilt machen, um das Ganze dann da bewerkstelligen zu können. Was man noch machen könnte, wäre einmal die ganzen Übungen einzeln durchzugehen. Aber ich denke, das werden wir jetzt einmal kurz tun.
Da wäre ich jetzt drauf eingegangen. Ich wollte nur, ob ich irgendwie was von außen rum noch mal was falsch gemacht habe. Ah, gut.
Nö, das passt schon.
Sehr schön. So, also, der NFL Combine. Von wann bis wann geht er überhaupt? Wenn ich richtig informiert bin, ist der diesjährige Combine bereits am Dienstag?
Ja,
Dienstag,
genau,
am Dienstag. Mit der Anmeldung der ersten Positionsgruppe oder der ersten Großpositionsgruppe, die sich zusammensetzt aus den Quarterbacks, den Wideouts, den Wide Receivers und den Tight Ends. Das ist die erste Großpositionsgruppe oder wie man es nennen möchte, die sich über das ganze Prozedere hinwegsetzen darf. So, Tobi, wenn ich jetzt als Justin Herbert oder Tua Tagovailoa oder als Joe Burrow mich am Dienstag da anmelde, da sage ich, hier bin ich.
Ja.
Was machen die da mit mir? Was passiert am Dienstag?
Also, du wirst erstens als Spieler erstmal gewogen, gemessen, deine Handgröße wird gemessen, deine Armlänge wird gemessen, deine Spannweite wird gemessen. Das ist das sogenannte Measurement. Also das macht jeder Spieler und da werden dann so die Werte festgesetzt und die Werte gemessen, die hinterher für die Theoretiker eine Rolle spielen, wenn es um deinen Draftwert geht. Solche Leute wie John Elway,
danke,
die
nur
auf
danke.
Die Zahlen gucken und sagen, bitte, das hatte ich noch im Kopf und ne, wenn der sagt, oh, der ist toll, der hat Quarterback-Maße, egal wie der spielt.
Ich denke, John Elway hatte seit dem Measurement von Justin Herbert nur noch feuchte Träume.
Da gehe ich von aus, ja. Also der hat schon das richtige Maß für, also zumindest für John Elway. Ich selber bin nicht so. Aber naja, was soll's. Ne? Das kann man sich auch alles durchgucken, wer jetzt wie viel wiegt und so weiter und so weiter. Sollen wir da noch großartig drauf eingehen? Ja,
also ich würde normalerweise nicht drauf eingehen. Aber es gab genau eine Zahl, die bei diesen ganzen Measurements ein bisschen aufgefallen ist. Eine einzige. Tobi, weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Ich kann spekulieren, weil der von den Quarterbacks, der jetzt
da bist schon mal richtig.
Massiv am wenigsten groß ist Tua Tagovailoa. Das ist schon auffällig. Der ist halt nur 6 Fuß
das,
groß.
Das ist es gar nicht, worauf ich hinaus wollte, weil ich glaube, Tua ist immer noch größer als Baker Mayfield, glaube ich.
Ja, ich meine, der hatte 5. Ja,
also auf jeden Fall, das ist ja seit Baker Mayfield und Kyler Murray kein Thema mehr. Wenn einer nicht
nee, gleich,
aber immer mit 1,20 dasteht.
Nein, aber es ist schon auffällig.
Nein, es ist eine andere Zahl.
Und zwar?
Und zwar ist es die Handspannweite, die Handgröße vom potenziellen First-Overall-Pick von Joe Burrow. Weil Joe Burrow hat im Vergleich zu den anderen Quarterbacks, die wir gerade so genannt haben, eine deutlich kleinere Hand anscheinend. Und es gibt nicht wenige, also was heißt nicht wenige, aber es gibt einige Leute da draußen, die gerade bei der Handgröße sagen, oh, da muss man vorsichtig sein. Weil die Argumentation dahinter ist, wenn ich kleine Hände habe und jetzt hinter einer beschissenen O-Line stehe, was Joe Burrow ja bei den Bengals passieren kann. Nicht muss, aber kann. Dann ist die Gefahr eines Strip-Sack-Fumbles massiv größer, als wenn ich etwas größere Hände habe. Und manche schwadronieren noch darüber, dass das einen Einfluss auf die Wurfqualität hat, aber da mache ich mir bei Joe Burrow jetzt, nachdem man das College-Tape hat, weniger Sorgen. Wie siehst du das mit der Handgröße, Tobi?
Also ich sehe es auch als etwas übertrieben an, weil wir reden da ja nicht von klein und riesig, sondern die Unterschiede sind ja zwar gegeben, aber sie sind jetzt nicht so groß. Und wenn man davon ausgeht, dass das ein entscheidender Faktor wäre, dann wäre Brian Lewerke von Michigan State ein super Quarterback, weil der hat Riesenhände.
Ja.
Also von daher, es mag mit ein Aspekt sein von ganz vielen, aber es ist nicht der Aspekt.
Ja gut, ich wollte es, also das ist nämlich das, was so ein bisschen durch die Medien ging, weil sonst war halt nichts auffällig. Ah gut, so, gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Jetzt haben sie mich vermessen und haben festgestellt, oh, der Rico ist jetzt nicht so gut in Form, aber es geht ja trotzdem weiter. Was sind also die nächsten Schritte, bevor ich irgendwann mal aufs Feld darf?
Bevor du aufs Feld gehst, kommen erstmal des weiteren Vorgehens. Das ist einmal die Injury Evaluation. Das heißt, unabhängige Ärzte werden dich untersuchen und werden gucken, inwieweit du eine Verletzung hast, inwieweit du vielleicht das Risiko einer Verletzung in dir trägst und so weiter und so weiter. In diesem ganzen Zusammenhang wird auch noch ein Drogentest gemacht. Da ist ja schon der ein oder andere mal
nicht positiv ja, aufgefallen.
Ich wollte gerade schon sagen, in anderer Art und Weise positiv aufgefallen. Also das ist schon.
Der war deutlich besser.
Ne? Da passiert dann hin und wieder mal was, aber bis jetzt hat man noch nicht wirklich gehört, dass es da irgendwelche Masken oder was ich weiß ich gab. Danach bist du wahrscheinlich zu den ersten Interviews eingeladen. Jedes Team hat ein Maximum von 60 Interviews, die eine Franchise führen darf, a 15 Minuten Länge. Zum Beispiel hat der Running Back J.K. Dobbins auf einer der Pressekonferenzen erzählt, dass er mit den Dolphins gesprochen hat und bei Tua und ich glaube auch bei Herbert, die haben auf ihren Ankommenspressekonferenzen dann auch gesagt, dass sie schon Kontakt mit der Dolphins-Franchise hatten.
Ja, und da, okay, er redet weiter, ich möchte dich nicht unterbrechen.
Ja, das führt dann quasi zu der zu dem Punkt, da habe ich ja jetzt schon angedeutet, dass die meisten Spieler dann auch so eine kurze Pressekonferenz geben, wenn sie da angekommen sind und bevor sie wirklich dann in die verschiedenen Drills gehen. Was noch vorher läuft, ist der sogenannte Wonderlic-Test. Das ist ein IQ-Test, den die Liga macht, um eben herauszufinden, wie smart sind die Leute, wie clever sind die und wie sieht's da aus. Einer der Besseren, die da abgeschnitten haben, ist zum Beispiel Fitzmagic. Der hat den sehr gut absolviert. Das ist bekannt.
Richtig. Der ist am Ende des Combine, also am Ende, der ist doch nach den Trainingstagen erst, oder? Oder ist das, der noch davor?
Das läuft parallel, glaube ich.
Oder so.
Ich habe es hier gerade noch mal aufgeschrieben. Rekordhalter ist Pat McInerney, ehemaliger Panther der Cincinnati Bengals. Und jetzt darfst du wieder deinen Spruch loslassen, was mit Kickern und Panthern so passiert.
Hä?
Sind ja auch Menschen, ne?
Ach so, ja.
Also die werden da auch getestet.
Ach so, ja, gut, das. Ja, da war ich jetzt voll okay.
der war etwas lang.
Aber ja, ich weiß. Ich war da nicht drauf vorbereitet. Tut mir leid.
Macht auch nichts.
Ja.
Also dieser Wonderlic-Test, wer den mal googeln will, kannst den im Internet auch selber machen.
Wow. Das muss ich dann gleich noch machen.
Ja, die Ergebnisse dann bitte an die NFL schicken.
Natürlich, damit es noch nicht in die Öffentlichkeit gerät.
Ja, genau, richtig.
So, gut, und dann darf ich mich endlich mal für Sport anziehen, oder?
Naja, also das passiert nach 2 oder 3 Tagen. Also
endlich.
Wie du schon angekündigt hast, die ersten wirklichen Drills und Übungen laufen Donnerstagabend. Also das heißt, da sind vorher erstmal 2,5 Tage ist da nichts. Also nichts an praktischen Sport. Mhm. Und dann kommen halt die verschiedenen Positionsgruppen aufs Feld, wenn du denn möchtest. Es soll ja Leute geben, die meinen, sie müssten nur für die Interviews kommen oder könnten nur für die Interviews kommen. Zum Beispiel Chase Young, Defensive End, potenzieller Second Overall Pick, hat schon gesagt, er will nicht. Und Tua, der kann ja nicht. Er darf, ob er kann, weiß man nicht, auf jeden Fall darf er nicht.
Ja, bei Tua könnte man vielleicht noch sagen, dass nachdem ja er selber diese medizinischen Sachen vor dem Combine schon zur Untersuchung hatte, also diese 3-Monats-Untersuchung war das, glaube ich, die sehr positiv war, hat man jetzt auch auf dem Combine festgestellt, dass das wirklich perfekt bisher wohl verlaufen ist, der Heilungsprozess.
Also ja, genau.
Der Draftstock hat sich nicht verringert.
Nein. Trotzdem wird man keine Trades mit Tua machen können, weil ich glaube, ich habe gelesen, Anfang April ist nochmal eine entscheidende Untersuchung, die Ausschluss darüber geben kann, wie die Langzeitfolgen aussehen könnten und dass man darauf wartet, sowie dann auf seinen Pro Day, den er plant, wartet, weil er will ja Anfang April so seinen eigenen Pro Day veranstalten, wo dann die einzelnen Franchises kommen und gucken können vom Draft, wie es wirklich um ihn bestellt ist.
Ja, der ganz normale Alabama Pro Day, glaube ich, ne?
Nee, ich glaube, er macht einen eigenen. Ich meine, ich hätte gelesen, er würde das nicht an dem Alabama Pro Day machen, sondern würde das nochmal gesondert machen.
Gut, so, dann wollen wir so ein bisschen jetzt in die allgemeinen Drills reingehen. Und zwar gibt es ja den berühmten 40-Yard-Dash,
der ja, richtig.
40 Yards geradeaus laufen ist. Du musst nicht aus dem Three-Point-Stand starten, kannst du einfach aus dem Two-Point-Stance starten, sozusagen. Ja. So, den gibt's. Dann gibt's den sogenannten Vertical Jump. Das heißt einfach aus dem Stand nach oben springen. Dann gehst natürlich in die Hocke, weil sonst kommst du nicht so ganz so hoch. Dann gibt es noch den Broad Jump. Das ist Standweitsprung. So würde ich das mal übersetzen.
Ja.
Dann gibt's den 20 und 60 Yard Shuttle, das ist nichts anderes, dass man startet, man läuft zum einen Hütchen, tippt es ab, man läuft am Start vorbei zu einem Hütchen auf der anderen Seite, toucht da einmal auf den Boden und dann geht's zurück durch die Mitte, durchs Ziel. Ich hoffe, ich habe das jetzt bildlich einigermaßen gut rüberbringen können. Ja, wenn nicht, dann beschwert euch. Dann gibt es noch den Three-Cone-Drill. Da sind 3 Hütchen in Form eines Ls aufgestellt. Man läuft bis zum ersten, toucht da einmal auf den Boden oder je nachdem, ne, also man toucht auf den Boden oder man muss nur mit dem Fuß die Linie berühren. Da gibt es jetzt die verschiedensten Varianten. Dann muss man wieder zum Starthütchen und dann läuft man einmal dieses L und läuft beim hinteren Hütchen einmal um das Hütchen rum und dann geht's wieder ins Ziel. Und dann gibt es noch die gute alte Bench Press. Sind 100 Kilo, die Jungs einfach nach oben drücken müssen. Mehr ist es gar nicht.
Genau, so oft sie können.
Ja. Und ja, Tobi, was hältst du jetzt von diesen allgemeinen Tests? Findest also, du gut oder findest du schlecht oder kann man unterscheiden oder?
Naja, es, man kann schon sagen, dass sie in sich alleine gewisse Aufschlüsse darüber geben, wie agil jemand ist, wie stark jemand ist, wie sprintfähig jemand ist. Aber in erster Linie dient das dem Show-Charakter. Gerade dieses Bench-Press, ich weiß nicht, wer von euch das bildlich vor Augen hat, also das ist eine Testosteron-Veranstaltung der allerersten Güte.
Die ersten Zahlen großartig. Sind übrigens draußen gerade, also wir haben jetzt 20:20. Oh, weißt du, wer da ein bisschen rein, also nicht ganz reingeschissen hat, aber ein bisschen?
Nein.
CeeDee Lamb hat 11 Wiederholungen auf der Bench-Press geschafft, 11.
Das ist natürlich nicht ganz so viel.
Momentan ist übrigens der beste Wide Receiver momentan Quintus Cephas mit 21 Wiederholungen. Weißt du, wo der spielt?
Warte. Nee, fällt mir gerade nicht ein.
Wisconsin natürlich.
Ach so, ja. Den Ding habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, aber um diese 11 mal einzuordnen, der Rekord vom Defensive Tackle Justin Ernest aus 1999 liegt bei 51. Und in diesem Jahrtausend sind nur 16 über mehr als 40 Wiederholungen gekommen.
Ah, ich glaube, in den letzten Jahren war so das höchste, also 35 unter anderem von Donald.
Ja, genau. Also wenn du da so bei bei 30, 35 bist, dann bist du schon gut dabei.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist auch von Positionsgruppe zu Positionsgruppe unterschiedlich.
Richtig.
Wenn du jetzt nicht gerade DK Metcalf heißt, musst du als Wide Receiver jetzt keine 50 Wiederholungen machen.
Ja, das nicht. Nee, aber also ich sag mal, für O-Line, Tight Ends, für D-Liner finde ich die Benchpress schon interessant.
Ja, genau, richtig. Deswegen sage ich ja, ist von Position zu Positionsgruppe unterschiedlich. Wie wichtig jetzt welche Übung ist. Und es ist auch mal schön zu sehen, die dicken Leute oder die dicken Kerls 40 Yards laufen zu sehen. Das ist auch manchmal negativ beeindruckend.
Ja, es ist der 40-Yard-Tisch ist einfach. Ich meine, es gibt genug Coaches oder Manager, die auf der Tribüne sitzen und die 20 Yards Zeit nehmen.
Ja.
Weil die mehr über die Explosivität aussagt. Ja. Und was bei den dicken Jungs noch interessant ist, ist, wie die aus der Hüfte kommen. Also Three-Cone-Drill ist da schon nochmal, die Dash sind auch nochmal interessant.
Ja.
Und ja, also für die athletischeren Spieler sind sicherlich der 40-Yard-Dash ist eine interessante Sache, aber das ist so, ja, es ist einfach das ist das größte Event, aber es ist so wie die 100 Meter irgendwie bei Olympia. Also jeder guckt sich an, aber am Ende ist es irgendwie auch schnell vorbei. So.
Und ja, also.
Ja. Das ist nicht so. Aber es gibt, ja?
Viel, also ich finde, wichtiger als das, was da im Vordergrund läuft, sind alle diese Dinge, die da im Hintergrund noch laufen. Mit den Interviews und den Möglichkeiten der Teams, da Kontakte zu den Beratern zu knüpfen. Es ist ja in erster Linie eine große Börse von Informationsaustausch und wir schicken mal die Informationen an die andere Franchise, um da unsere Draft-Position zu verbessern, damit wir den und den Spieler kriegen. Also das finde ich persönlich wichtiger.
Ja, wobei ich glaube, Björn Werner hat das mal gesagt, oder war es Kuhn? Ich weiß es gar nicht. Werner war es. Da hat ein Team ihn eingeladen, wo er sagte so, die draften viel zu hoch. Und die haben ihn dann wohl nur über einen ehemaligen Teamkollegen ausgefragt. Also die haben halt das Interview genutzt, um mehr Hintergrundinformationen über einen anderen Spieler zu finden.
Ja, wieso denn auch nicht?
Und dann haben wir, das sind die Sachen, die muss jeder Spieler machen, wenn er sich denn dazu bereit erklärt, an den Drills teilzunehmen. Und dann gibt es noch spezifische Drills für einzelne Positionen. Und ja. Tobi, da hat sich dieses Jahr ein bisschen was geändert. Also man hat so ein paar Sachen rausgenommen, wo man sagt, okay, das war vielleicht nicht so cool, aber und hat ein paar neue Sachen reingenommen, wo um zu versuchen, für die NFL-Teams mehr Vorteil beziehungsweise mehr aus den Spielern rausarbeiten zu können. So würde ich das mal beschreiben.
Ja, aber man sollte diese Änderungen jetzt aber auch nicht zu hoch hängen und auch nicht zu wichtig nehmen, weil so diese klassischen positionsspezifischen Übungen, gerade was heute die Quarterbacks und die Wide Receiver angeht, da ändert sich ja nichts. Also von daher, man guckt immer noch, kann der fangen oder hat der Holzhände. Bei dem Quarterback guckt man immer noch, kann der werfen oder nicht. Und,
naja. Welcher Wide Receiver war das letzte? Bei dem, wie heißt denn der Drill noch? Weißt du, so laufen die durch die Mitte?
Ja, ja. Und biegen dann in irgendeiner Route links ab.
Nee, das nicht. So. Laufen die und die kriegen von links und rechts immer einen Ball zugeworfen. Und der Spieler guckt so in die falsche Richtung, guckt dann in die richtige Richtung und kriegt den Ball einfach volles Mett ins Gesicht. Dieses Bild ist einfach herrlich.
Ja, solche Sachen können da durchaus passieren, dürften aber nicht passieren. Weil ich habe das jetzt ein bisschen klein geredet, aber für die Experten in der NFL sind diese ganzen Sachen wichtig. Und da kann man relativ viel richtig machen und kann gerade bei den Wide Receivern, wo es jetzt nicht wirklich den herausragenden Wide Receiver gibt, sondern eine relativ tiefe Klasse, aus denen bis auf zwei, drei wenig herausstechen, da kann man bei so einem Combine schon auf sich aufmerksam machen und seinen Draft-Value deutlich verbessern. Man kann ihn natürlich aber auch deutlich verschlechtern, gerade wenn man die Interviews verkackt. Und das ist in der Vergangenheit ja schon das ein oder andere Mal der Fall gewesen.
Ja, also ich meine, wenn ich mir so die Drills mal so querlese, dann ist es bei den Quarterbacks schon so, dass halt Endzone Fade Routes hinzugefügt wurden zum Route Tree und man hat Timed Smoke and Now Route Drill, so nennt sich der ganze Spaß. Es ist einfach nur Quick Routes, also Routen, die schnell gelaufen werden oder wo halt der Pass relativ schnell kommt. Das hat man hinzugefügt, weil das zum Teil dem neuen Stil der NFL entspricht. So würde ich es behaupten.
Ja, oder um halt das noch zu testen.
Richtig. Bei den Defensive Linern, das finde ich recht interessant. Also ich mache hier gerade so ein bisschen Cherry-Picking. Bei den Defensive Linern hat man einen Run-and-Club-Drill hinzugefügt. Das ist eigentlich nur, du testest alle Techniken innerhalb von Hütchen, also sind so Aufstell-Mannequin, die sie da haben. Also kann sich jeder mal angucken. Und dann machst du halt an jedem Hütchen, das ist definiert, dass du kommst aus dem Three-Point-Stance und machst dann halt erst einen Club, also ein Clubbing. Dann beim zweiten machst du halt so einen Spinning-Move, also drehst dich halt einfach. Dann, was ist denn beim vierten, ist wieder ein Clubbing. Beim dritten ist wieder ein Clubbing, beim vierten hast du einen Rip-Move und den fünften hast du einfach, soweit es geht, Backfield. So, das sind halt reine Techniken, die sich die Leute anschauen und da kommt es halt wirklich dann einfach darauf an, wie sauber wird da an der Technik gearbeitet. Weil es gibt ja nicht wenige, würde ich jetzt wieder sagen, die durchaus auf die Technik der Spieler achten. Oder? Wie siehst du solche Drills? Also, das ist das, was mir auffällt, wenn ich mir die Drills angucke. Sie gehen wirklich mehr an die Basis anstelle irgendwelcher allgemeinen Geschichten wie vorher.
Ich würde sagen, da ist in erster Linie wichtig, dass sie flexibel sind und mehrere Techniken beherrschen, weil wenn du nur eine Technik gut kannst, ist das schön, reicht in der NFL aber nicht. Das ist in erster Linie wichtig. Und zum Zweiten, vieles was speziell jetzt für die Franchise, die den Spieler vielleicht draften will, eine Rolle spielt, kommt ja dann im Verlauf noch dazu, dass der jeweilige Headcoach da so seine eigenen Dinge mit einbringen will und dass er sich da auf die Grundlagen verlassen muss und alles Weitere dann aufbauen lassen möchte. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt die Einordnung. Für einige ist es wichtig, für andere ist es nicht wichtig. Und da muss man oder da kann man zwischen den Zeilen lesen bei verschiedenen Interviews, die man so gerade so in den Franchises von den Head Coaches bekommt. Ich sage das deshalb, weil Brian Flores ja da kurz Stellung zugenommen hat und nochmal betont hat, dass ihm die Interviews halt so wichtig sind und dass das Background der Spieler und diese Geschichten ihm wichtig sind. Also er hat da so ein bisschen darauf sich bezogen, dass er das den Combine jetzt nicht so hochhängt, sondern dass er den Combine in erster Linie nutzt, um die Spieler, die ihn interessieren oder die Franchise interessieren, kennenzulernen, so einen ersten Kontakt herzustellen und da ein Gefühl für zu bekommen, passt der in die Spielphilosophie. Das ist bei einigen Coaches halt wichtiger als alles das, was drumherum ist.
Das ist richtig. Nee, also ja, also was ich damit, aber es ist zumindest etwas spezifischer geworden und es ist am Ende eine Teilnote. Ich sag mal, das kann dich schon ein paar Spots kosten oder das kann dich schon ein paar Spots nach oben befördern, aber wegen einem Combine wirst du jetzt nicht 3 Runden früher gedraftet.
Nimm als Beispiel, wer ist er, John Ross oder so? Ja. Von Cincinnati.
Ja.
Der hält ja momentan den Rekord im 40-Yard-Dash und der konnte halt seinen Draft-Stock schon massiv verbessern. Und jetzt sieht man halt in der Liga, dass Schnelligkeit nicht alles ist. Und dann, naja, ne? Kann man sich dann denken, was ich damit sagen möchte.
Ja, das stimmt schon.
Nur schnell geradeaus laufen bringt halt auch nicht.
Nee, das ist richtig. Aber, also, was heißt aber? NFL Next Gen Stats, die haben da eine recht coole Übersicht gehabt, die ich vorhin noch gelesen oder gesehen habe. Die sagen halt, man kann aus dem Combine 2 Noten rausbekommen, einmal für die allgemeinen Drills, das ist dann die athletische Kennzahl oder Note und dann die spezifische aus den Drills und man hat halt das Tape. Und aus all diesen Nummern ergibt sich eine Note, die halt für die Leute von außen so den Draftstock bestimmt. Natürlich haben die NFL-Teams immer noch diese natürlich eine viel breitere Basis an Daten, weil sie einfach das als Job haben. Ja, so ein NFL-Scout beschäftigt sich nicht mit nichts anderem und hat die Datenbanken zur Verfügung. Und dann hat man noch die Interviews und persönlichen Geschichten, die da wichtig sind.
Ja.
Und was im Zeichen des Drafts oder des Combines jetzt so ein bisschen bei den Dolphins rausgekommen ist oder was viele vielleicht schockiert hat, dass Justin Herbert bei den Dolphins wohl ganz weit oder also nicht vielleicht nicht Nummer 1, aber zumindest Nummer 1b sein soll angeblich auf der Liste. Überrascht dich so eine Aussage?
Also mich überrascht im Vorfeld des Drafts überhaupt keine Aussage, weil man sich einfach alle verschiedenen Optionen offen lassen möchte und sagen möchte, wir sind nicht darauf angewiesen, für Tua jeden Preis zu bezahlen. Wir können auch mit Justin Herbert leben oder wir können auch an 5 können wir auch eine andere Positionsgruppe wählen. Wir sind auch mit John Love, Jake Fromm oder wem auch immer, der da später kommt, zufrieden. Ja, man hat halt verschiedene Pläne, um den Preis eines möglichen Trades nicht noch nach oben schießen zu lassen, gut, zusätzlich.
Gut, das ist jetzt okay, das ist eine Sichtweise. Wenn ich dir jetzt aber sagen würde, dass es wahr ist, naja, weißt du, wenn ich jetzt Insider bei den Miami Dolphins wäre und dir sagen würde, dass es definitiv ein Fakt, dass Herbert nicht tiefer steht als Nummer 2 oder eher Nummer 1 momentan auf dem Board der Miami Dolphins. Was würdest du dazu sagen?
Dann ist das so. Wir haben, wenn wir irgendwo Erfahrung und Qualität im Staff haben, dann ist das in der Scouting und in der für den Draft zuständigen Abteilung.
Ja.
Also wenn die sie werden den richtigen aussuchen, und wenn sie einen aussuchen, dann vertraue ich persönlich den Machern der Franchise insoweit, dass ich denke, dass es der richtige ist.
Okay, gut. Also warum frage ich das jetzt so blöd? Also die Sache, die dahinter steht, ist, dass die Dolphins in den letzten 2 Jahren, also dadurch, dass Herbert am College geblieben ist, haben die Dolphins extrem viel um Justin Herbert getan. Das hat man ja auch immer wieder gehört. Und deswegen überrascht es mich zum Beispiel auch nicht, dass er momentan anscheinend so hoch bei uns auf dem Draftboard stehen soll, weil einfach die Erfahrungswerte viel, viel größer sind als bei anderen Quarterbacks. Und die Interviews erst noch kommen, beziehungsweise die ersten Interviews jetzt schon geführt wurden, aber man da noch nicht wirklich was gehört hat. Außer bei den Running Backs, weil wir haben uns ja mit jedem Running Back, glaube ich, unterhalten, der jetzt am Combine ist. Und vor allem mit Swift, Dobbins, Taylor, ich glaube, die drei, vor allem mit Taylor hat man sich wohl nicht wenig unterhalten.
Ja, genau, weil man von dem noch mit am, also in Anführungszeichen, am wenigsten wusste. Ja. J.K. Dobbins zum Beispiel war von Miami ganz beeindruckt. Das hat er glaube ich, irgendwann mal so in einem Nebensatz fallen lassen. Und die Pressekonferenz von Tua hat besonders unsere Beatwriter in Miami beeindruckt.
Oh also, ja, oh. kennst du das Video von Sully Dean?
Ja, genau, richtig.
Wo er Kelly filmt?
Ja, genau, richtig.
Wo ich denke so, Alter, Kelly, hör bitte auf, Tua so anzugucken, weil nachher denkt er, was ist das für ein Creep? Junge, der guckt mich an wie, was weiß ich wer, ich will da nicht hin, wo der ist. Und dann kriegt er raus, dass der in Miami ist und will nicht.
Naja, also
es war schon so ein bisschen ein verliebter Blick, ne, von ja, Kelly.
Die Jungs vom Sentinel sind Tua-Befürworter. Salguero war es die ganze Zeit schon. Also ja. Wenn es nach der Presse und nach den amerikanischen Dolphins-Fans geht, führt an Tua kein Weg vorbei.
Für dich an Tua ein Weg vorbei?
Wenn die medizinischen Aussagen, die wir auch von Björn und Philipp ja bestätigt bekommen haben in der Quarterback-Sonderfolge,
die es seit Sonntag auf YouTube gibt. Ja, nochmal ein
kurzer. Gut.
Ja. Danke für den Werbeblock, Tobi. Ja.
Bitte. dann danke an dieser Stelle nochmal an die beiden Jungs. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber um zur Frage zurückzukommen, es wird schwer. Also fit wäre das überhaupt keine Frage. Dann wäre er an 5 wahrscheinlich gar nicht mehr da. Der Unterschied, das hat auch Todd McShay in einem Interview gesagt, zwischen Burrow, Tua und dem Rest ist für ihn ein ziemlich großer, und ich sehe auch einen Qualitätsunterschied, auch gerade so was so die Ausstrahlung das Drumherum angeht, zwischen Tua und Herbert. Da mag im Draft nur ein Pick zwischen sein, in manchen Mock-Drafts, dass der eine an 5, der andere an 6 geht, aber von meiner Einstellung und von meinem Verständnis her sind das Welten, und ich sehe, wenn wir in der ersten Runde einen draften wollen, nur Tour.
Okay, also ich habe diese Frage bei uns im Chat ja gestellt, und Micho hat sie ja eindrucksvoll beantwortet, du ja nicht. Dann deswegen werfe ich dich jetzt einfach hier vor den Bus. Also würdest du für Tour Pick 5 und 26 oder Pick 5 für Herbert nehmen?
ist eine schwierige Frage. Ich glaube, 5 und 26 ist ein bisschen teuer, aber da muss man auch sehen, wie die Angebote der anderen Franchises so liegen, weil ich denke, es geht ja in erster Linie darum, dass man auf 3 springen will, weil Burrow und Young für einen klar sind. Und dann denke ich mal, dass Detroit es da relativ clever machen wird und eben auf Pick 26 schielt und jegliches Angebot, was an Detroit kommt, eine Minute später in Miami im War Room ist und dann begutachtet werden kann. Optimal fände ich, wenn es möglich wäre, dass der Picktausch durch den First-Round-Pick der Texans vom nächsten Jahr durchgeführt werden könnte. Das wäre relativ günstig noch und das könnte ich mir vorstellen. Dieses Jahr sind wir eigentlich darauf angewiesen, diese 3 First-Round-Picks auch in 3 Spieler umzumünzen.
Sehe ich anders. Also dadurch, dass du, was du beschrieben hast und was ich auch so sehe, Michos Einschätzung wäre jetzt gut, weil Michos Aussage war klar, ich weiß nicht, ob es ironisch gemeint war, wegen einem Zwinker-Smile dahinter, aber er meinte an 5 Herbert. Punkt.
Ja, ja, seine Vorliebe für Herbert hat er uns ja schon mal erklärt.
Ja, also für mich gibt's, also ich würde gar nicht drüber nachdenken. So 26,5 für Tua und gib ihm. Sofort. Weil einfach, wenn wir in Tua unser Quarterback für die nächsten 10, 15 Jahre haben, dann sollten uns jetzt 2 First-Round-Picks nicht zu teuer sein.
Naja, in dem Sinne sind es ja nicht 2, sondern es wäre ja nur ein zusätzlicher.
Ja, natürlich. Aber ja gut, es sind trotzdem 2 First-Round-Picks.
Ja, ja, natürlich, klar.
Und die Sache ist die, wir hätten unseren Quarterback gefunden und was hätte uns das gekostet, einen halben O-Liner? Weil es ist einer der 2 First-Round-Picks aus dem Trade für Tanzel und eine schlechte erwartete Gesorgen, als sie gelaufen ist. Die 2 Faktoren würden uns quasi den Quarterback bescheren, der uns die nächsten 15 Jahre mit der Nummer 13 auch mal Super Bowl Rings bringt.
Wenn du meinst, dass er die 13 kriegt.
Ich fände es cool, wenn er Marino fragt und sagt, Kollege, du weißt, ich habe die 13. Die 13 wird nicht mehr vergeben. Wegen dir. Das fände ich fair. Und dann soll Marino halt sagen, ja oder nein. So, ich fände es auch fair, wenn Marino sagt, nö, die wird nicht mehr vergeben. Die hat damals keinen Ring gewonnen. Die wird nie einen Ring gewinnen. fänd ich auch okay. Nee, aber ich fände es cool, wenn ihr ihn fragt. Das würde ihm, glaube ich, auch gleich. Bei mir wird das Pluspunkte geben. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, was soll das, Blasphemie, aber bei mir würde er Pluspunkte damit sammeln. Wie sieht das bei dir aus?
Kann Dan Marino bei dir noch Pluspunkte sammeln?
Ich mag Dan Marino, das ist ein genialer Quarterback. Der hat ja richtig geile Sachen gemacht. Aber er hat es nicht geschafft, den Ring zu holen. Obwohl er so geil war und obwohl er zu der Zeit vermutlich die mit Abstand beste O-Line hatte. So, das ist das, was mich einfach ärgert. Es verbittert mich auch. Deswegen spreche ich das nochmal an. Es verbittert mich einfach, dass wir es nicht geschafft haben, mit dem besten Coach der Geschichte, mit Don Shula, mit einem der besten Quarterbacks der Geschichte, Dan Marino, und mit einem der besten O-Lines der Geschichte, keinen Super Bowl zu gewinnen. Das ist halt.
Ja, das ist hart.
Bitter. Das ist bitter. Und deswegen sage ich das immer so.
Naja, gut, aber was sollen die Buffalo Bills sagen?
Ja, gut, das ist natürlich hardcore. Also, deswegen sind die jetzt so drauf, wie sie drauf sind.
Ja, das stimmt schon. Nein, aber Dan Marino ist mit einer der stärksten Gründe, warum ich Dolphins-Fan geworden bin. Und sie haben damals gesagt, sie werden die Nummer nicht mehr vergeben und ich finde, daran sollten sie sich auch halten.
Ja gut, aber das ist jetzt eine grundsätzliche Frage.
Ganz ehrlich, ne?
Ja.
Wenn die Nummer ein Grund ist für Tua, nicht nach Miami zu gehen, ist er auch nicht der richtige Quarterback.
Das sage ich ja auch gar nicht. Also ich sage nicht, ich glaube, er würde trotzdem gerne bei uns spielen. So was man so hört, okay, es gibt ja immer dieses, ja, würde ich auch sagen, aber ich fände es geil, da zu spielen, weil wir machen ihn ja instant zu einem Multimillionär. Natürlich wäre er froh, bei uns zu spielen. Aber ich fände es nicht schlimm, wenn er Dan Marino fragen würde. Und ich fände es auch nicht frech. Weil also ich denke, es würden viele auch so auslegen, die würden sagen, ja, was glaubt er eigentlich? Der soll vielleicht erstmal Leistung zeigen, bevor der sich sowas traut und so weiter und so fort. Verstehe ich. Aber andererseits zeigt es irgendwo auch, dass er mutig ist oder halt auch eine gewisse Führungsqualität mitbringt. Wobei ich glaube, Micho würde mir jetzt von hinten in den Rücken springen und sagen, was ist mit dir?
Aber ich denke, da würde mich zum Beispiel mal interessieren, wie das unsere Zuhörer sehen oder wie das so ist. Gerade diese Geschichte mit der Nummer. Ist das ein wichtiger Faktor für euch oder ist das kein wichtiger Faktor? Weil ich denke, da gibt es mehrere Meinungen und einig werden wir uns sowieso nicht werden.
Ja, das stimmt. Aber was mich dann noch interessieren würde, ob die Leute, unsere Zuhörer und die Fans der Dolphins in diesem Fall einfach sagen würden, okay, nicht, ob die Nummer halt so ist, wie sie ist, sondern was unsere Zuschauer, oh, Zuhörer, wie ich sage immer Zuschauer, unsere Zuhörer, wie die das finden würden, wenn Tua zu Dan Marino geht und fragt, du sag mal, ich würde gerne deine Nummer haben. Also deine Trikotnummer, nicht die Handynummer.
Die hat er wahrscheinlich sogar schon.
Ich gehe davon aus.
Also ich denke, die von Omar Kelly hat er auf jeden Fall.
Ich denke, der weiß, vielleicht ist er
der. Der hat es ihm zugeschmissen.
Ja.
Hier, Tua, nimm, ja. Nimm. Oh, alter Fanboy. Oh Mann.
Aber ich kann ihn verstehen.
Und ja, also klar, sicher.
Er hat ja auch, was das angeht, bisher wenig Unrecht gehabt, ne? Also, ja. Man kann sonst von ihm halten. Also, naja, hat er seine Reibungspunkte, aber da bin ich bei ihm. Also, Tua ist halt das Prospect für uns. Ja. Und er passt auch irgendwie zu uns.
Ja, das auf jeden Fall. Und ne, der hat auch in den Interviews richtig überzeugen können. Ja. Und hat da richtig Eindruck gemacht. Von daher.
Ich denke auch.
Wir werden sehen. Der Preis wird sich nach der Free Agency Mitte März nochmal verändern, wenn sich irgendwelche Franchises hinter 5 mit einem Veteran eindecken sollten oder Carolina sagt, sie gehen noch ein Jahr mit Cam Newton.
Okay, aber ich noch eine Frage stelle ich dir noch, bevor ich dich frage, ob du noch irgendwas hast. Jetzt ist ja der Stand bei Tour so, dass es bisher perfekt gelaufen ist.
Ja.
Wäre jetzt nicht der günstigste Moment, um einen Trade zu forcieren?
Nein, weil du immer noch die Katze im Sack kaufst. Weil in den 6 Wochen bis zum Draft immer noch so viel passieren kann und so viel Rückschläge passieren können. Ich meine, du hast es angesprochen. Miami gibt ihm ein Multimillionen-Investment an die Hand. Das machst du nur, wenn du sehr, 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 sehr sicher bist, dass das Ganze auch durchgeht. Ne? Also okay. Ich meine, das ist schon, ne? Wenn wir ihn an 5 picken zum Beispiel, verdient Tua, um da mal eine Zahl an die Hand zu geben, im ersten Jahr 6,25 Millionen, danach 7,8, im dritten Jahr 9,384, im vierten Jahr knapp 11 und die Fifth-Year-Option wird dementsprechend sein. Also wir reden hier von mindestens 34 Millionen Dollar. Und naja, die gibst du einem Spieler nur, wenn du sehr, 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 sehr sicher bist, dass es zumindest gesundheitlich so in die Richtung läuft, wie es laufen soll.
Okay. Also dir ist momentan das Risiko noch zu groß.
Für einen Trade jetzt wäre mir das Risiko zu groß, ja.
Okay, cool. Wunderbar. So, ich habe nämlich dann, das war nämlich so die letzte Frage, die mir so im Kopf rumschwirrte. Jetzt habe ich nichts mehr. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
Bis auf die Tatsache, dass man sich den Combine ruhig mal ansehen sollte und die Tatsache, dass wir gerne positive und negative Rückmeldungen für den Dolphins Drive hätten, um mal ein Feedback zu kriegen. Sonst eigentlich.
Wo kann man den NFL Combine gucken? Also,
ach so,
das wäre vielleicht gut zu wissen.
Ja, den NFL Combine kann man entweder, wenn man The Zone hat, die haben ja NFL Network, die covern das von 22 Uhr bis nächsten Morgen. Und ansonsten auf der NFL Homepage gibt es, glaube ich, einen kostenlosen Livestream, so wie ich das gelesen habe.
Cool.
Ansonsten in der Facebook-Gruppe der Miami Dolphins habe ich da eben noch mal was zu geschrieben, wann oder ich habe einen Link geteilt, ich habe selber nicht viel geschrieben, was, wann, wo, wie läuft.
Cool. Dann haben wir da, ja, auf jeden Fall, also es ist nicht gerade, sondern gestern.
So, ja, sorry.
Das ist mir gerade, ich so, hä?
Immer wieder, ja.
Ja, dafür haben wir
aber,
dich, ja.
Aber, wenn ihr das Freitag hört, dann ist es gerade mit Kicker, Special Teams, O-Linern und Running Backs. Wenn ihr es Samstag hört, ist es D-Liner und Linebacker. Wenn ihr das Sonntag hört, sind es Defensive Backs.
Ja. So. Gut, da haben wir jetzt auch alles abgedeckt.
Da haben wir jetzt alles abgedeckt.
Wunderbar, Tobi. Es war mir wieder eine Freude, auch wenn Micho nicht dabei war. Aber ich glaube, wir beide haben das ganz gut gerockt heute.
Ja, an Micho dann nochmal ein herzliches, ich weiß gar nicht, Mönchengladbach, Helau oder was sie da auch immer sagen, gesagt haben. Er ist ja über die Karnevalstage ausgewandert.
Ja, absoluter Banause. Ah, ja. Gut. So, also ich fand's wieder gut und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.